Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der Theologischen Fakultäten Österreichs.
Am Mikrofon begrüßt Sie Henning Klingen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden. Herzlich begrüßen möchte ich außerdem unsere neuen Partner an Bord dieses Podcasts, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen. Somit wird es künftig auch immer wieder Schwerpunkte, Themen und theologische Inputs aus Südtirol geben. Doch nun zum Thema dieser heutigen Podcast-Folge. Wenn in diesen Tagen des 600. Jahrestages der Vernichtung der jüdischen Gemeinden im damaligen Herzogtum Österreich, der Wiener Gesera von 1421, gedacht wird, dann steht damit zugleich auch die Frage im Raum, welche Rolle die katholische Theologie und speziell die Wiener Theologische Fakultät damals gespielt hat. Wieso haben ihre Professoren weggesehen oder geschwiegen angesichts der Verbrennung von über 200 Juden am 12. März 1421 vor den Toren Wiens? Oder kann man ihnen gar eine Art geistige Mittäterschaft anhaften? Über diese Fragen habe ich mit dem Wiener Kirchenhistoriker Professor Thomas Prügel gesprochen.
Herr Professor Prügel, Sie haben sich ja aus Anlass des heurigen Gedenkjahres, 600 Jahre Wiener Gesera, mit dem Thema als Historiker befasst. Wie müssen wir uns denn die ethnisch-religiöse Situation im 15. Jahrhundert in Wien eigentlich vorstellen?
Wien war eine Großstadt im 15. Jahrhundert, war ein Handelsmittelpunkt. Es waren viele internationale Händler da. Die Donau war der große Handelsweg nach Osten und nach Westen. Und die Juden waren seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil. Es gab die Judenstadt, die knapp 100 Häuser hatte. Und da kann man davon ausgehen, dass also eine Community da gewesen ist, eine jüdische Community, die um die 500 Menschen wahrscheinlich umfasst hat. Die Juden waren ins Wirtschaftsleben integriert in Wien, auch bürgerlich integriert. Sie sprachen Deutsch, man konnte Geschäfte mit ihnen treiben. Was wir nicht wissen und wo ich zurückhaltend bin, war die Frage, ob die religiösen Autoritäten viel Kontakt miteinander hatten. Was wir sagen können, ist, dass seitens der Theologen mehr und mehr eingesehen worden ist, dass man Bibel nicht ohne Hebräischkenntnisse auslegen kann und dass es eigentlich ein Muss ist, bei der Schriftauslegung den hebräischen Urtext lesen zu können. Fakt ist aber, dass es keiner beherrscht hat. Und wir haben erste Versuche, sich des Hebräischen zu bemächtigen, was damals immer nur ging, wenn man Juden kannte, die einem unterwiesen haben, unterrichtet haben. Heinrich von Langenstein, der Gründungsrektor, hat eine hebräische Grammatik geschrieben. Das ist so ein erster Versuch gewesen, sich hebräischer Sprache, vor allem der Begriffe, zu bemächtigen. Aber das ist die einzige Bemühung geblieben im Spätmittelalter an der Wiener Theologischen Fakultät.
Nun sind theologisch unterfütterte oder befeuerte antijudaistische und antisemitische Stereotype ja das eine. Eine dekretierte Judenvernichtung aber, wie sie am 12. März 1421 ihren Höhepunkt fand, ist ja doch was anderes, hat eine andere Qualität. Was waren denn die Gründe, die dafür herhalten mussten?
Die Wiener Gesera wird in den Quellen mit unterschiedlichen Motiven begründet. Die jüdische Quelle selbst, die den Namen Wiener Gesera trägt, erwähnt, dass der Herzog Albrecht V. von Österreich die Juden beschuldigte, den Hussiten Waffen geliefert zu haben, und damit machten sie sich zu Staatsfeinden. Also die Juden selbst, und das dürfte wohl auch dann der kolportierte Grund gewesen sein, sonst kommt er nicht in die Quelle, denen wurde vorgehalten, ihr konspiriert mit den Landesfeinden, mit den Hussiten. Und dieses Gerücht begegnet uns in der Tat bereits ein Jahr früher in einer Sitzung der Theologischen Fakultät. Dort wird das eingebracht, dass es diese Konspiration gäbe. Und im gleichen Atemzug lässt man sich wieder sehr übel über den Lebenswandel der Juden aus. Es heißt aber in diesem Protokoll dezidiert, dass die Fakultät diesen Gegenstand nicht weiter verfolgte, weil eine Anzahl von Theologen und von Professoren nicht da war. Und in den weiteren, im weiteren Verlauf der Protokolle und der Akten der Fakultät findet sich nichts mehr über diesen Vorwurf. Gleichwohl ist es sehr interessant, wenn ein Jahr später in der Wiener Gesera genau diese Verschwörung wieder aufgegriffen wird und man sagt, der Herzog sei erbost gewesen über die Juden, die sich mit den Feinden zusammengetan haben und jetzt Waffen geliefert hätten. Dass das aber nicht so überzeugend war, zeigt die Tatsache, dass das Todesurteil, dass der Herzog dann ein Jahr später für diese verbliebenen 200 oder 212 Juden erlassen hat, die dann am 12. März 1421 in Erdberg hingerichtet worden sind, dass als Ursache hier eine Hostienschändung angegeben wird, zeigt wiederum, dass das ursprüngliche Gerücht mit der Waffenlieferung so nicht ziehen konnte und auch nicht substanziert war. Wir haben also eine Mischform oder verschiedene mehrdimensionale Gründe für diese Verfolgung, die aber in ihrer wirklichen Absicht eigentlich ein Justizmord war. Es ist ziemlich klar, dass Herzog Albrecht V. eine Menge Geld benötigte, einmal um diese sehr teuren Feldzüge zu organisieren und um die gleiche Zeit hält er um die Hand des deutschen Königs Sigismund an. Der weiß um den Preis seiner Tochter und treibt den Preis ziemlich hoch. Albert geht trotzdem darauf ein, weil er sich mittelfristig enorme Vorteile davon verspricht. Landgewinn, Bedeutungsgewinn bis hin zur deutschen Königskrone. Und danach, nach dem Feldzug, muss er zusehen, wie kommt er an das Geld. Da boten die Juden mit ihrem Vermögen eine willkommene Zuflucht.
Sie schreiben in Ihrem Aufsatz, die Kirche müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, Komplizin gewesen zu sein. Was meinen Sie damit genau?
Wenn man im Mittelalter von der Kirche spricht, muss man sehr vorsichtig sein. Denn Kirche und Christentum war alles im Mittelalter. Man muss die Institutionen berücksichtigen. Da gibt es einmal das Papsttum, dann gibt es den Bischof, dann gibt es die Orden. Auch die Universität als Ganzes ist als eine kirchliche Institution angesehen worden. Die Professoren dort und die Studenten waren Geistliche, die waren Kleriker, die waren zölibatär und dadurch kamen sie in den Rang, dass sie kirchliche Pfründen, also kirchliches Einkommen erhalten können. Und alle diese Institutionen ziehen nicht immer am selben Strang. Die spielen auch gegeneinander. Man versucht hier, sich möglichst viel vom Kuchen zu nehmen. Traditionell ist der Papst und der Bischof Schutzherr der Juden. In den Pogromen des 12. Jahrhunderts sehen wir das sehr schön, dass sich die Juden, wenn es zum Pogrom in einer Stadt kam, in die Burg des Bischofs flüchten. Und der Bischof versucht auch die Juden so weit wie möglich von diesem Mob zu beschützen. Ist nicht immer gelungen, aber immerhin, das wissen auch die Juden. Auch die Wiener Gesera schreibt, dass in den Zeiten der größten Not andere Juden an den Papst geschrieben haben und ihn gebeten haben, er möge Einhalt gebieten diesen Zwangstaufen, die stattgefunden haben. Und dann heißt es, und es wurde auch an einen anderen großen Prälat geschrieben, den sie nicht mit Namen nennen, der aber wahrscheinlich ein Bischof, entweder in Österreich oder in einem umliegenden Land gewesen sein dürfte. Wer überhaupt nicht vorkommt in der Wiener Gesera, in den Texten, auch nicht in den zeitgenössischen Chroniken, das ist die Universität als Universität. Von daher muss man sich fragen, spielte die Universität qua Universität eine Rolle oder spielte die theologische Fakultät qua Fakultät eine Rolle? Und das können wir von den Quellen her so nicht belegen.
Das heißt, die Verantwortung der Wiener Fakultät und der Professorenschaft, die kann man nicht eindeutig bestimmen?
Das ist meine These. Dass Herzog Albrecht V. natürlich religiöse Gründe gehabt hat, das Todesurteil auszusprechen und dass er wusste, dass diese religiöse Begründung auch vom Volk geteilt wird, das steht außer Zweifel. Man wirft den Juden vor, sie haben Sakrileg begangen, sie haben sich an der Eucharistie begangen, haben also Hostienkäufe gemacht und diese geschändet. Dieses Motiv führt er mit Absicht herein, weil das todeswürdig ist. Sakrilege, das ist Blasphemie, das ist todeswürdig. Nur wer hat ihm das nahegelegt? Und da wissen wir das nicht. Wer war der Ratgeber des Königs? Hier liest man oft, dass die theologische Fakultät Ratgeberin des Herzogs war. Wir haben aber viele, viele andere Momente, wo die theologische Fakultät sich nicht durchsetzen konnte, wenn sie vom Fürsten etwas wollte. Auf wen sich der Fürst verlassen hat, das waren individuelle Ratgeber, von denen viele aus dem Klerus kamen. Ich denke, dass diese individuellen Ratgeber sehr viel entscheidender waren für politische Entscheidungen und auch für strategische Überlegungen des Herzogs als eine Universität, die immer träge ist, die kaum zu eigenen Beschlussfassungen kommt und die auch wusste, dass das eine heikle Sache ist.
Damit wollen Sie aber nicht das heutige Gedenken und die Verantwortung der Fakultät der Universität in Frage stellen, nehme ich an.
In jedem Fall ist es richtig und gerechtfertigt, dass die Universität Wien und hier vor allem auch die Theologische Fakultät dieses Ereignisses gedenkt. Und zwar auch mit einer Betroffenheit gedenkt, weil sie sich die Frage stellen muss, wie weit haben Theologen, haben Prediger und an der Fakultät sind Prediger ausgebildet worden, dazu beigetragen, dass ein Feindbild den Juden gegenüber entstanden und verhärtet worden ist und dass die Juden insgesamt, nicht individuell, sondern sogar insgesamt als Gruppe verteufelt hat, als Gegner und Feinde Gottes und des Christentums hingestellt hat und die auch nicht protestiert hat gegen Zwangstaufen, weder gegen Zwangstaufen protestiert hat, noch gegen eine ungerechte Massenhinrichtung. Das muss sich eine Fakultät, die mit dem Anspruch auftritt, über die Reinheit des Glaubens zu wachen und die auch mit dem Anspruch auftritt, eine hohe Stellung innerhalb der Kirche zu haben, das muss sie sich gefallen lassen.
Nun mündet ja das heurige Gedenken in einer Selbstverpflichtung der Wiener Katholisch-Theologischen Fakultät, insgesamt die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Gegenwart, aber eben auch mit der Theologie und den theologischen Wurzeln des Judentums zu vertiefen. Jetzt mal direkt gefragt, sollte das nicht längst selbstverständlich sein? Beziehungsweise, wo sehen Sie denn Desiderate theologischer Art?
Die heutige Theologie hat lange schon, spätestens seit Nostra Aetate, des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein völlig anderes Verhältnis zum Judentum aufgebaut. Die Theologie weiß heute, dass man im Judentum die eigenen Wurzeln hat und dass es nicht nur ein Gestus der Höflichkeit ist, sondern der Notwendigkeit, die jüdischen Wurzeln des Christentums zu berücksichtigen, auch Jesu zu berücksichtigen. Wo die Theologie eine Bringschuld hat, ist auch diese gespannte und sehr unheilvolle Geschichte des Christentums mit dem Judentum aufzuarbeiten und hier auch die Rolle der Theologie genau zu benennen. Wo schlägt eine Theologie, die schon im Neuen Testament greifbar ist, dass man sich vom Judentum distanziert, wo man in den Juden, in den Pharisäern die Gegner sieht, wo schlägt diese Theologie, diese Bundestheologie, die überdacht wird und immer neu reflektiert wird, wo schlägt die in eine Feindschaft um gegenüber einer Minderheit, die jetzt soziale Folgen gewärtigen muss, die nichts mehr mit dem ursprünglichen theologischen, mit der theologischen Auseinandersetzung zu tun hat. Das muss aufgearbeitet werden und hier kann die Theologie auch einen Zukunftsdienst leisten, weil man genau hinschauen muss, wo schlägt theologische Auseinandersetzung in eine Stigmatisierung um, die dann auch soziale und andere Folgen hat, die zu Gewalt führen können.
Das war Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen. Und am Ende noch ein Hörtipp. Vielleicht klicken Sie auch in die nächste Podcast-Folge hinein, die am heutigen 12. März veröffentlicht wird. Sie handelt nämlich ebenfalls von der Wiener Gesera und von einem besonderen Gedenkakt, der am heutigen Tag am Wiener Judenplatz stattfand.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten Österreichs. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, sowie die evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien und das Institut für islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.